Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, Folge 155. Es ist eine Folge im Dazwischen, nichts Halbes und nichts Ganzes, Länderspielpause. Trotzdem gehen uns die Themen nicht aus, davon gehe ich aus in Folge 155, denn wir sind wieder zu dritt am Stammtisch. Das Trio ist beisammen, nachdem Anja die Olympischen Spiele längst hinter sich gelassen hat und der Flo seinen Urlaub in Kroatien hinter sich gelassen hat. Herzlich willkommen zurück, Flo, wie war's?
Servus in die Runde. Ich habe euch vermisst. Das muss ich tatsächlich sagen. Es ist so gern ich am Stammtisch sitze. Es war natürlich wunderbar in Kroatien, Familienurlaub. Aber es ist auch genauso schön, wieder hier zu sein bei euch. Wunderbar gegrillt worden, sowohl kulinarisch als auch vom Wetter so ein bisschen. Da war es war wirklich ordentlich warm. Wir waren ja in Istrien. Vielleicht Poretz kennt vielleicht der eine oder andere. Wahrscheinlich spreche ich es auch komplett falsch aus. Wunderschönes Familienhotel. Gutes Essen, ein paar Ausflüge gemacht, wahrscheinlich auch so mit 2-3 Kilo mehr zurückgekommen am Bauch, wie es halt dann so ist. Rückreise, ja. Ich geb einen Tipp. Am letzten Feriensonntag vielleicht nicht über die Straßen zurückfahren. Also Hashtag Karawankentunnel, Hashtag Tauerntunnel, überlastete Mautstellen, Unfälle. Jeder, der schon mal mit dem Auto nach Kroatien gefahren ist aus München, ich sag mal, fährst normalerweise, was sagen wir so, 5,5 Stunden Netto-Fahrzeit, wenn du jetzt natürlich ohne Pausen, du machst natürlich Pausen, ist ja klar, vor allem als Familie. Wir haben inklusive Pausen deren 13 gebraucht.
Boah.
Aber es war trotzdem erholsam und wie gesagt, schön wieder da zu sein. Und es ist ja schon bemerkenswert, da bist du mal eine Woche nicht weg oder eine Woche nicht am Stammtisch und dann passiert doch so einiges.
Hier. So ist es, ja. Pleiten, Pech und Pannen auf der Straße bei dir, Flo. Wie schaffen wir die Überleitung zu 60? Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Also, wer glaubt, dass in einer Länderspielpause nichts passiert bei 60, der hat sich mal wieder sehr tief geschnitten. Der Ofen ist an bei 60. Es brennt. The heat is on. Nein, so schlimm ist es nicht. Wir sind ja Gott sei Dank mit einem Sieg in die Länderspielpause gegangen oder eigentlich sogar mit 2 Siegen, wenn wir den Last-Minute-Erfolg gegen Memmingen mitzählen. Vielleicht sprechen wir da mal kurz drüber. Toto-Pokal, das kam ja in den letzten Folgen eher am Rande vor. Jetzt können wir ein bisschen intensiver drüber sprechen. 2:1 in Memmingen gewonnen. Ein Last-Minute-Tor von Fabian Schubert hat das Weiterkommen gesichert, für eine einigermaßen Ekstase sogar gesorgt in Memmingen, also für ein Toto-Pokalspiel gegen einen unterklassigen Gegner, eine wirkliche Emotionsexplosion auf der Tribüne. Wie habt ihr es erlebt? Knapp an der Blamage vorbeigeschrammt oder eher Pflichtaufgabe erfüllt? Anja, du schmunzelst.
Ja. Also natürlich hat jetzt vielleicht nicht die erste Garde gleich wieder gespielt. Ich hätte tatsächlich ein bisschen anders aufgestellt, weil ich finde, also klar, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze und Co., es ist nur der Toto-Pokal. Ich glaube, ich hätte aber die Mannschaft genauso aufgestellt wie in der dritten Liga, damit die irgendwie mal in Fahrwasser reinkommt. Never change a winning team. Ich bin Fan davon. Ich bin auch Fan davon, irgendwie wettbewerbsübergreifend. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, ach, jetzt stellen wir mal andere auf, sondern die können sich dann ihre Einsatzzeiten auch schön erarbeiten. Vor allem nicht, wenn wir in nicht ruhigen Fahrwassern drin sind, so wie wir es halt am Saisonstart waren. Deswegen würde ich sagen, wir sind knapp an der Blamage vorbei geschrammt. Und es ist, glaube ich, kein Sieg, auf den wir irgendwie stolz sein können. Also ich weiß, wir sind jahrelang jetzt dritte Liga. Ich weiß, wir müssen vielleicht überhaupt nicht mehr in so Sphären reden, wie wir es gerne tun würden. Aber wenn ich sage, ich bin jetzt fast gegen Memmingen mit einer Bruchlandung davon gekommen, ich weiß nicht, hört sich für mich persönlich irgendwie falsch an. Klar, die können kicken. Ich gönn's ihnen auch von Herzen. Die sind sympathisch. Aber das ist eigentlich doch nicht unser Anspruch. Spruch, hoffe ich. Also meiner, vielleicht von den anderen schon. Ich weiß es ja nicht.
Flo. Also beim letzten Stammtisch, ich weiß ja, ihr habt es Montag aufgenommen, vergangene Woche. Ne? Und dann haben wir, es war wieder dieses Kuriosum, wir werden ja wahrscheinlich weitergekommen sein, wenn ihr diesen Stammtisch hört. Das ist halt dem geschuldet. Mein erster Gedanke war, huh, gerade mal von der Klinge gesprungen. Unterm Strich, Anja hat es gesagt, hätte man vielleicht gar nicht so viel umbauen sollen in der Startelf, auch mit Blick auf Länderspielpause und meines Wissens ja kein weiteres Testspiel dazwischen. Ich kann es verstehen, dass das Agirios Giannikis da ein bisschen umgebaut hat, vor allem jetzt, wenn man so auf Kollegen schaut wie Patrick Hopsch, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass er dann auch getroffen hat, auch wichtig. Hm. Ich kann es nachvollziehen, auch in dieser Situation. Ich hatte ja vor kurzem mal Kontakt mit Daniel Wein, der auch gesagt hat, ja, also das Thema Toto-Pokal früh in der Saison, auch wenn es dann vielleicht schon die K.O.-Runden sind, die wichtigeren, härteren K.O.-Runden, das ist halt nun mal auch die Möglichkeit, den Leuten Spielpraxis zu geben, die weniger zum Zug kommen, um Selbstvertrauen dann vielleicht doch noch zu tanken. Motivation nicht mal ganz so einfach, sind wir beim Thema Bayern-Ligist, ne? Es ist dann zäh und es ist zäher geworden, als ich es, glaube ich, jeder gewünscht hätte. Ich würde es stehen lassen unter dem Aspekt Mund abwischen, weitergekommen, alles gut, weiter mit dabei. Und wenn ich dann so auf die Details gucke, es war ja dann doch auch Emotion dabei. Ich meine, Fabian Schubert ist dann in der 98. noch vom Platz geflogen. fünf Minuten, nachdem er das goldene Tor noch erzielt hat. Ein Rene Vollert auf der Bank hat noch schnell gelb kassiert. Das sind so diese kleinen Dinge, also die Emotionen sind schon da und das ist gut so. Wie gesagt, Thomas weg unter Pflichtaufgabe erledigt, nach dem Wie lieber nicht nachfragen.
Ja, ich habe vor ein paar Tagen mit Maxi Donhauser telefoniert, unserem Edelfan. Da haben wir uns auch darauf geeinigt. Pflichtaufgabe gelöst, du musst ein Pokalspiel gewinnen. Es ist alles, was zählt, ob du da irgendwie 8-1 gewinnst oder 2-1 in der letzten Minute. Am Ende völlig egal, du löst das Ticket für die nächste Runde und damit ist eigentlich alles gesagt. Wobei, interessant, ich finde den Namen des Memminger Torhüters sehr, sehr klangvoll. Lukas da Silva Pötzinger. Das ist der kleine Bruder von Samuel Schahin Radlinger.
Also, das Ganze ist doch super.
Ja,
das ist doch super.
Ja.
Wir brauchen viel mehr solche Namen im Profifußball oder auch Sportarten übergreifend.
Ja. Super. Im Namen Humorzentrum, wenn zwei Namen einfach eigentlich nicht zusammenpassen und trotzdem zusammenkommen.
Ich finde es immer schwierig fürs Klingelschild. Ja, weißt du, wenn du dann den Namen schon hast und dann lernst du noch jemanden kennen und dann muss der da auch noch mit drauf aufs Klingelschild und dann stell dir mal vor, der hat auch noch einen Doppelnamen.
Ja.
Also
fürs Trikot.
Da musst du über zwei Stockwerke wohnen.
Ja, und dann hast du auch noch auf dem Trikot. Pack mal so viele Buchstaben aufs Trikot hinten drauf. Ist auch nicht so einfach. Ich weiß
nicht mehr. Kann man das vierzeilig machen?
Theoretisch, weiß ich nicht. Ich kann mich nur erinnern, in England, ich glaube, war es Sean Wright Phillips, also irgendein Spieler, auch mit Doppelname, dessen Name, als die Schriftart noch ein bisschen anders war, quasi vom untersten linken Schulterblatt in hohem Bogen bis zum rechten untersten Schulterblatt gegangen ist, fast schon rund um die Nummer herum.
Aber da war dann auch schon kein Abstand mehr, gell?
Bitte? Ja.
Da war dann schon kein Abstand mehr zwischen den Buchstaben, die hingen schon so aneinander.
Ja.
Bei uns im Redaktionssystem gibt's den Befehl Schriftweite anpassen. Das wäre dann,
genau. Pack den mal in die Überschrift. Ich habe das ja vor einem Jahr, nach meinem Wechsel zur AZ, habe ich ja das Layouten auch nochmal neu gelernt, weil ich ja aus dem Online-Journalismus kam. Da kämpfst du dann wirklich um jeden Buchstaben. Es gibt diese Momente, wo du um jeden Buchstaben kämpfst, ja.
Wo halt mit dem Namen die Überschrift schon voll ist. Und da dann noch was draus zu machen, schwierig. Man gibt ihm irgendeinen Spitznamen, der knackiger ist.
Den du dann selber kreieren musst.
Ja.
Hä, wieso? Wenn der drei Nachnamen hat, dann kürzt du es einfach ab. Mit jedem Buchstaben davon.
Ja. In dem Fall DSP. DSP hält seinen Kasten sauber.
Naja, oder eben nicht.
So viel dazu. Also, die Löwen eine Runde weiter. Es geht jetzt ins Viertelfinale. Ich habe den Termin gerade nicht im Kopf. Ich glaube, entweder 2. Oktober oder 12. Oktober. Nagelgenau, 12. Oktober. Die Löwen unter den besten 8 und mit einem sehr schweren Los. Wahrscheinlich das schwerste Los neben dem FC Ingolstadt, das man hätte bekommen können. Andererseits ein Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching wird auf jeden Fall ein paar tausend Zuschauer anlocken, dieses Toto-Pokalspiel. Davon kann man ausgehen. Sportlich natürlich, hätte leichter sein können. Wie blickt ihr auf dieses Spiel? Ist es vielleicht sogar am Ende für den Kopf einfacher, weil man sich nicht blamieren kann.
Also, es sind ja noch ein paar Wochen hin. Das ist, glaube ich, der große Punkt. Ich mache mal ganz nebenbei kurz den Spielplan auf. Also wir wissen ja, 60 nächste Woche gegen Dresden. Die nächsten Gegner sind dann Bielefeld, Hannover 2, Dortmund 2. Und dann kommt es drauf an, ob das Spiel gegen Wien Wiesbaden quasi noch davor oder schon danach ist. Das heißt, du hast mindestens 4 Spiele vor dem Haching-Duell. Du musst zum Haching-Duell eigentlich da sein.
Ja.
Ganz, ganz lustig an der Geschichte, sollte 60 am 12.10. gegen Haching spielen zu Hause. Eine Woche später ist in der Liga das Rückspiel am 19.10. es ist das schwerste Los in meinen Augen. Auch abgesehen von einer Liga-Verfassung. Es ist das schwerste Los. Vorteil ist, du spielst zu Hause. Das gibt dir ein anderes Gefühl als im Sportpark. Da bin ich mir sehr sicher. Ich wage die Prognose, ganz ausverkauft sein wird dieses Spiel nicht, egal wann stattfindet, weil es halt einfach nur der Toto-Pokal ist. Wir hatten das Spiel ja vor ein paar Jahren schon mal, da ist es in Elfmeterschießen gegangen, da ist Marco Hiller dann zum Elferkiller geworden, einmal mehr.
Ja.
Damals waren es, glaube ich,
11.100 Zuschauer.
Ja. Und deswegen, ich glaube, auch diesmal wird es nicht ausverkauft sein, aber ich glaube, es ist zum richtigen Zeitpunkt, weil du noch ein bisschen Puffer hast. Und solltest du da rausfliegen, wirst du dich sowieso ärgern. Na, wenn du aus dem Toto-Pokal rausfliegst, dann sind wir wieder beim Thema DFB-Pokal im Hinterkopf. Ärgern wirst du dich sowieso. Es wäre aber schlimmer, wenn 60 rausfliegen würde gegen, und jetzt gehen wir mal durch, wer da noch in der Verlosung war, Eintracht Bamberg, Schweinfurt 05, Türkgücü, Ingolstadt, Illertissen und Filzing. Nichts gegen all diese Mannschaften. Aber okay, gegen Ingolstadt wäre vielleicht ähnlich gewesen wie Haching. Aber alle anderen Mannschaften würdest du dir in den allerwertesten weisen, wenn du rausfliegst. Bei Haching, sage ich mal, sagst du, naja, das kann dann passieren, auch wenn es weh tut. Deswegen, erstens musst du es blöd ins Phrasenschwein einzahlen, du musst es eh nehmen, wie es kommt. Willst du das Ding gewinnen, musst du jeden ausschalten. Und dementsprechend, ich sage mal, es ist das mitunter attraktivste Los. Ich bin gespannt, ob es in irgendeiner Form eine Live-Übertragung geben wird auf entweder irgendeinem BFV-Kanal, ob sich da jemand wie TV München vielleicht nochmal einschmeißt oder vielleicht sogar der BR sagt, hey, dann nehmen wir ein paar mit. Wenn es unter der Woche am Abend ist, könnte ich es mir sogar vorstellen.
Ja.
Schauen wir mal. Also, ich sage, passt schon.
Wenn wir jetzt vom 2. Oktober als Spieltermin ausgehen, wäre es ein Wiesenheim-Spiel.
Es wäre ein Wiesenheim-Spiel, ein weiteres. Das ist
wär, richtig. Da wäre es dann schon wieder gut von der Auslosung. Ein attraktives Wiesenheim-Spiel. Wenn es auch nur der Toto-Pokal ist. Das käme dann doch positiv hinzu. Ich habe ja insgeheim auf ein Auswärtsspiel in Filzing gehofft. Das wäre das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich zu Fuß von zu Hause zu einem Löwen-Auswärtsspiel gehen hätte können.
Aber das Alex, ich hätte es dir so gegonnen.
Aber das wird noch kommen. Vielleicht ja im Halbfinale. Filzing spielt in Illertissen. Das ist nicht ausgeschlossen, dass Filzing da weiterkommt.
Ja.
Käme zu einem Wiedersehen mit Felix Weber übrigens, der ja bei Filzing mittlerweile unter Vertrag steht. Also das wäre eine interessante Konstellation. Ich würd's feiern.
Die anderen Duelle, aber Eintracht nur Bamberg mal kurz gegen, so,
ja. Als prädestinierte Wiesengeherin, als lebende Wiesenlegende, sage ich das jetzt mal. Dieser zweite Zehnte.
Ja.
Dieser Schmarrntermin für Wiesenheimspiel, weil der Termin ist abends. Wiesengeher gehen dann nicht zum Toto-Pokalspiel.
Ja, das stimmt. Ja,
vor allem
das stimmt.
Der 3. Oktober ist Feiertag. Das ist nämlich Quatsch,
weil du kannst nicht mehr danach hingehen. Nee. Das Ding ist durch.
Ja, und vor allem nächsten Tag ist ja Feiertag.
Ja, und mit 180 Oktober. Promille vom Toto-Pokalspiel komme ich nämlich auch nicht mehr ins Weinzelt rein.
Also in keinster Weise. Du kannst noch in den Wiesenclub stolpern, aber das war's halt.
Da geht man nicht mehr hin.
Ja, nee, also so gesehen ist absolut richtig. Und von auswärts kommen dann halt auch nicht die Interessierten, weil der Haching-Fan an sich wird vielleicht diesen Abend sich auch eher denken, Giesings Höhen, nee, eher Bierbank.
Wenn ich da reinfahre, dann fahre ich da gleich aufs richtige Festl.
Ja, sind wir so ehrlich. Ist ja so. Also aber jetzt schauen wir mal, wie es festgezurrt wird. Ich wollte noch kurz auf die anderen Paarungen gehen. Alex, du hast ja schon gesagt, Illertissen gegen Filzing finde ich ganz spannend tatsächlich. Würde ich mir auch irgendwie angucken wollen. Ansonsten haben wir Eintracht Bamberg gegen Schweinfurt 05 und Türkgücü gegen Ingolstadt. Da traue ich mir jetzt wetten, dass das nicht im Dante-Stadion stattfindet. vor allem wegen fehlender Flutlichtanlage. Ich bin gespannt, wo sie diesmal spielen, ob sie in Heimstetten spielen dürfen oder ob es wieder
so ein besserer Sportplatz
gibt. Aber ja.
Und ja. Dann haben wir noch Eintracht Bamberg gegen Schweinfurt 05. Kann man schon ein Franken-Derby nennen? Nein, ich glaube nicht. Das wäre zu viel gesagt.
Heutzutage wird doch alles als Derby
bezeichnet. Alles ein Franken-Derby. Der BR hat übrigens auch am Wochenende irgendein Regionalligaspiel übertragen und das auch als Franken-Derby bezeichnet. Klar, ich weiß nicht, ob es der BR war, aber irgendwo habe ich den Terminus Franken-Derby gelesen, weil ich mir gedacht habe, wenn Würzburg gegen, ich glaube, es war sogar Würzburg gegen Bamberg, wo Würzburg relativ auf den Sauger bekommen hat und dann den Trainer rausgeschmissen. Kein Franken-Derby. Es gibt nur ein Franken-Derby, genauso wie es nur ein Münchner Stadt-Derby gibt. Ja, das nur am Rande.
Da müssen wir aufpassen. Wir dürfen ja dann auch nicht mehr S-Bahn-Derby und sowas sagen.
Richtig, ja.
Oh. Ein S-Bahn-Derby, ja.
S-Bahn-Derby ist ein ganz anderer Begriff.
Stimmt, das ist ein anderer Begriff. Wer in diesem S-Bahn-Derby, um den Begriff nochmal zu bemühen, möglicherweise mit von der Partie sein wird, ist ein Japaner, der zwischen der letzten und der aktuellen Folge zu 60 gewechselt ist. Auf dem letzten Drücker, kurz vor Schluss des Transferfensters, irgendein Fabrizio Romano wird sicherlich vorab noch vermeldet haben, bevor es dann offiziell wurde. Soichiro Kotsuki, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ein 23-jähriger Japaner, der Jugendnationalspieler war in Japan und zuletzt beim Poldi-Club Schapsche, glaube ich, spricht man es aus, gespielt hat in der polnischen Extraklasa, allerdings unter Vertrag stand beim FC Schalke 04, das der Vollständigkeit halber.
Den Verein kannst du wenigstens aussprechen.
FC Schalke 04, der geht leicht von den Lippen. Hat Bundesliga-Erfahrung, 5 Bundesligaspiele gemacht für Schalke, die Älteren werden sich erinnern, hat ein Tor sogar gemacht beim 1:6 gegen RB Leipzig damals, also relativ unwichtiges Tor, und 5 Zweitliga-Einsätze. So, was halten wir von diesem Spieler? Rechts außen oder allgemein Außenspieler? Verstärkung, also, Ergänzung, Bankdrücker, wo sortiert ihr den ein?
Also ich fange mal an mit den ersten Gedanken, als du jetzt so ein bisschen die Leistungsdaten aufgezählt hast. Weißt du, an was mich das Ganze erinnert? Dass wenn in der deutschen Eishockeyliga ein Spieler verpflichtet wird, dann ist es Ex-NHL-Profi wechselt zu. Ja. Er muss einmal für 2 Minuten auf NHL-Eis gestanden haben. Ich habe das Gefühl, wenn wir hier davon reden, hat 4 Bundesliga-Einsätze. Oh, Bundesligaspieler kommt zu 60 München. Es hat so ungefähr die ähnliche Gewichtung.
Vollständigkeit halber muss man auch sagen, er hat auch, und das ist vielleicht noch wichtiger, 11 Spiele in der Mittelrheinliga absolviert.
Das wird das Schalke 2 gewesen sein oder erst FC Düren. Das sind die zwei möglichen Varianten. Also, ich war zugegebenermaßen ein kleines bisschen überrascht, dass 60 da nochmal aktiv geworden ist. Ich habe nicht so wirklich damit gerechnet. Es war im Bereich des Möglichen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es wirklich vollzogen wird. Habe schon den Eindruck gehabt, dass man den Markt sondiert hat und das auch tatsächlich korrekterweise. Und das solltest du meines Erachtens sowieso immer tun. Also auch in der Offseason gucken, was tut sich, welche Möglichkeiten ergeben sich. Ich hätte nur nicht damit gerechnet, dass 60 da wirklich nochmal Nägel mit Köpfen macht. Es müssen ein paar Euro 50 ja noch da gewesen sein, weil es ist ja eine minimale Ablöse geflossen von 20.000 Euro. Das ist jetzt, es ist nicht die Welt, aber es ist Geld geflossen.
Bei einem Marktwert von 500.000, muss man sagen.
Ja, rechts außen, rechtes Mittelfeld, offensives Mittelfeld. Das sind so seine Positionen. Also durchaus schon eine gewisse Flexibilität da. Ehrlicherweise auch an der Stelle, wo bisher wenig funktioniert hat im Offensivbereich. Trotz allem bin ich ein bisschen überrascht, aber bei den 23 Jahren ist es wieder ein Spieler, der, wo man sagen kann, Potenzial, da sieht man was darin. Ich habe die Hoffnung, dass man ihn so weit analysiert hat, auf Stärken und Schwächen und Dynamiken, die er vielleicht mitbringt, die 60 jetzt in den ersten Spielen gefehlt haben oder wo man erkannt hat, dass da im Kader Defizite sind. Ich bin da jetzt einfach mal so optimistisch und glaube daran, dass man zugeschlagen hat, weil man da dieses fehlende Puzzlestück erkennt und nicht nur um den Kader aufzufüllen. Das glaube ich schon. Ich muss zugeben, er ist mir zu wenig ein Begriff, aber wenn man sich so dieses Gesamtpaket anguckt, ist es für 60 eine Chance, Er hat jetzt einen Zweijahresvertrag auch bekommen. Es ist aber ehrlicherweise, glaube ich, auch für den Spieler selber eine Chance, weil er steht oder er stand bei Schalke 04 unter Vertrag. Die haben ihn in der zweiten Mannschaft spielen lassen. Die haben ihn nach Polen ausgeliehen. Sie haben ihn jetzt nicht zurück unter Vertrag genommen, sondern es geht um eine Luftveränderung. Also auch er muss sich jetzt eigentlich nochmal beweisen im deutschen Profifußball, was man ja gerne mal vergisst. Dritte Liga ist ja Profifußball. Da ist es auch nochmal eine andere Art Fußball. Also will er hier in Mitteleuropa, / Deutschland Fuß fassen, dann muss er bei 60 jetzt liefern. Ja. Dadurch kann das eine Win-Win-Situation werden.
Gehen wir von diesem Fall aus, Anja, oder?
Ja, hoffen wir es mal.
Ich kann überhaupt nichts zu ihm sagen. Ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Hab ihn auch bei Schalke nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Habe aber auch Schalke nicht so verfolgt in den letzten Jahren, muss ich auch zugeben. Lassen wir uns überraschen, im besten Fall positiv. Möglicherweise wird das uns...
Ja, Flo? Ein Gedanke noch. Ich finde es einen bemerkenswerten Wechsel von Kyoto Sanga im Januar 2022 zum ersten FC Düren. Also, dass Düren aus Japan einen Spieler verpflichtet, das sind so Wechsel, wo ich mir denke, okay, wie seid ihr da drauf gekommen?
YouTube-Videos wahrscheinlich.
Möglich. Wir wissen doch, Instagram anschreiben.
Ach ja, das, ja. Stefan Hein, da war doch was.
Stefan Hein hat uns das doch erklärt.
Mit Neuseeland und so, ja.
Vielleicht ist das wie bei so Influencern. Hallo, ich spiele und ich würde gerne bei euch spielen. Habt ihr noch einen freien Platz? Vielleicht läuft es ja wirklich ganz normal vereinsbörsenmäßig. Kriegst eine E-Mail oder ein Anschreiben. Ich bin Anja, bin so und so alt, spiele die und die Position und
bin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und ich wollte schon immer mal nach Deutschland.
Braucht ihr noch einen?
Aber es wäre tatsächlich mal interessant, so einen Scout oder einen Sportdirektor, Sportgeschäftsführer mal in dieser heißen Zeit der Transferperiode eine Woche zu begleiten. Das wäre echt mal interessant zu erfahren, wie viele Spieler sich da aktiv anbieten in einer Woche, was da an absurden Angeboten kommt. Ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie es da zugeht in diesen Wochen. Und bestimmt kommt da über Instagram was und über sämtliche andere Kanäle.
Ich fest von aus.
Und wahrscheinlich sind es da
bei
schon...
bei der Zeitung arbeitet.
Ja.
Es ist Sommerloch und so.
Ja, es wäre eine sensationelle Reportage. Die würde ich jetzt von der 11 Freunde oder so würde ich die erwarten. Gibt's vielleicht auch schon. Wer so eine Geschichte mal gelesen hat, gerne zukommen lassen.
Und wenn du sie machst, schreiben sie von dir ab am Ende vielleicht. Kommt deine Quelle dann da.
Kann auch sein. Also, spannende Zeit vorbei, die Transferperiode. Es ist jetzt ist endlich Ruhe, also diese Gerüchte und so. Mir geht das nur auf die Nerven. Das ist ja mittlerweile eine eigene Darstellungsform der Transferjournalismus, wenn man das Wort Journalismus dafür überhaupt verwenden sollte. Also, sportlich, glaube ich, sind wir auf Stand. Wir können kurz zum Abschluss noch den nächsten Spieltag betrachten. Haben wir letzte Folge auch schon gemacht. 60 vor einem brisanten Heimspiel, Samstag 14 Uhr gegen Dynamo Dresden. Spiel ist natürlich ausverkauft. Dresden wird mit voller Kapelle anreisen. Da wird es heiß hergehen, wieder mal auf Giesingshöhen. Freitag startet der Spieltag mit Sandhausen gegen Dortmund 2, 19 Uhr. Dann Samstag natürlich große 14 Uhr Konferenz Rostock gegen Mannheim, Krisenduell. Stuttgart 2 gegen Ingolstadt, Essen gegen Wiesbaden, Saarbrücken gegen Unterhaching und um 16.30 Uhr Osnabrück gegen Hannover. Und am Sonntag noch 13.30 Uhr Aue Bielefeld, Verl gegen Cottbus um 16.30 Uhr und Aachen gegen Viktoria Köln um 19.30 Uhr. Soweit zum Sportlichen. Wir müssen aber noch auf eine Personalie schauen, die uns in den letzten Tagen immer mal wieder untergekommen ist, mit die uns beschäftigt hat, nämlich der Name Oliver Müller, der zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme noch Geschäftsführer Finanzen war bei 60.
Offiziell.
Zu diesem Zeitpunkt hatte er wohl sein Büro schon geräumt oder räumen müssen. Ja, Oliver Müller ist Geschichte bei 60, wann hat er denn angefangen? Im Frühjahr. Also er ist,
Januar.
Januar, ja. Also er ist, ein gutes halbes Jahr alt geworden als Geschäftsführer bei 60. Und Flo, da bist du wahrscheinlich am nächsten dran als Sportredakteur der Abendzeitung. Es stecken wohl nicht nur familiäre Gründe dahinter, wie es zunächst geheißen hat. Da hat es offenbar Verwerfungen gegeben. Flo, hast du da mehr Infos für uns?
Also dadurch, dass ich ja jetzt eine Woche im Urlaub war und mir gedacht habe, du liegst da in Kroatien am Pool und dann ploppt diese Nachricht auf, denkst du, oh, da haben jetzt aber die Kollegen was zu tun. und ich habe die Woche tatsächlich auch noch Urlaub. Deswegen, ich bin auch so ein bisschen, deswegen auch ein bisschen externer Beobachter, weiß aber natürlich so ein bisschen, was die Kollegen da geschrieben haben und auch was die Kollegen anderer Häuser da so ein bisschen rausgekramt haben. Also, es ist ja die Rede von privaten Gründen. Das soll aber nur ein Teil der Wahrheit sein. Das soll auch intern ein bisschen was falsch gelaufen sein. Also, es ist ja davon die Rede, dass da ein bisschen falsch kalkuliert worden sei finanziell. Wir haben ja auch über diesen 4,5 Millionen Etat schon ein paar Mal gesprochen. Wir haben auch gesagt, dass im Rahmen dessen der Kader wirklich bemerkenswert zusammengestellt ist. Aber dass da die einzelnen Spieler natürlich auch nicht für ein Appel und ein Ei spielen, ist auch klar. Details wissen wir nicht. Muss man ganz deutlich sagen. Und ich gehe auch davon aus, dass man es nicht erfahren wird. Und das ist ja bei einigen auch zu lesen. Und wenn man sich so ein bisschen mit dem Arbeitsrecht auch beschäftigt, wir wissen, also wie gesagt, reine Spekulation, aber muss halt auch durchdenken, da geht es um rechtliche Dinge, na, ob da etwas rückabgewickelt werden muss, irgendwie Schadensersatz oder schieß mich tot. Deswegen wirst du offiziell da wahrscheinlich nie etwas hören. Da wird man Stillschweigen vereinbaren und sagen, pass auf, das war es jetzt einfach.
Ja.
Und die Personalie Oliver Müller war ja speziell von Anfang an. Ich sag nur, dass es da die Berichte gegeben hat, dass er erstmal irgendwie so auf Leihbasis angestellt war. Er ist per 50+1 reingehoben worden ins Amt. Er war der Nachfolger von Marc-Nicolai Pfeiffer. Er kam mit einer Vita, die sehr eigen ist. Da haben wir ja auch ein bisschen angeschnitten. Also er war ja unter anderem bei Real Mallorca. Er war aber auch bei den Kölner Haien im Eishockey. Da ist mir damals von einem Kollegen gesagt worden, nennen wir es mal so, Oliver Müller habe da sehr aufgeräumt, und zwar auch sehr unorthodox aufgeräumt. Ich sage jetzt mal nicht den Terminus, den er mir gesagt hat, aber so von wegen, also es war nicht einfach. Da ging es auch, wie man mit Sponsoren umgegangen wäre. Also ich kann es nur aus zweiter Hand sagen. Uns, glaube ich, in seiner Löwenzeit ist er jetzt vor allem in Erinnerung geblieben mit seinen ja durchaus markigen Auftreten. Ich möchte das jetzt zumindest im ersten Schritt nicht werten, aber wir hatten das Thema mit, wie war das, wenn der Clown in den Palast einzieht, der Palast wird zum Zirkus.
Richtig.
Wir hatten das Thema, wir wollen die Nummer 2 in Bayern werden, mit der Präsentation damals, der neue Biss des Löwen. Es gab dann diese Folie mit den bayerischen Vereinseinordnungen, die sehr öffentlichkeitswirksam gewesen ist. Was jetzt wirklich nach 8 Monaten übrig ist jetzt erstmal ein Geschäftsführer mit Christian Werner. Der ist, also die KGaA, die Fußballfirma, ist weiterhin ist handlungsfähig. Du hast einen zeichnungsberechtigten Geschäftsführer, aber wir wissen auch, Christian Werner ist jetzt eigentlich nicht der Finanzmann. Ja. Also eigentlich musst du jetzt agieren, und musst auf alle Fälle einen zweiten dazu holen. Die Diskussion braucht 62 Geschäftsführer, die könnten wir jetzt wieder aufmachen. In dem Fall, glaube ich, lohnt es sie nicht, weil Christian Werner einfach ausgewiesen ein Sportgeschäftsführer ist.
Richtig.
Und da kann es sich 60 München in meinen Augen nicht leisten, da allzu lange eine vakante Position zu haben. In dem Zusammenhang würde ich ganz gerne auf die späte Kommunikation eingehen, beziehungsweise die Art der Pressemitteilung. Also es war ja fast eine Woche zwischen der wohl erfolgten Freistellung von Oliver Müller und der öffentlichen Mitteilung, wobei es dann eigentlich schon jeder wusste, und zwar tagelang wusste. Erstmal auf den Zeitpunkt, sind wir wieder beim Thema rechtlich. Ich glaube, da musste man intern wirklich genau abklären, wie und auf welchen Wegen man das kommuniziert, damit da gesichtswahrend alle rausgehen. Meine Einschätzung einfach jetzt nur so von der Draufsicht. Was ich aber bemerkenswert finde, erstens ist diese Pressemitteilung natürlich sehr kurz. Also die ist aufs Allerwesentlichste zusammengedampft, ja. Bietet dadurch auch wenig bis keine Angriffsfläche, weil es einfach eine sachliche Mitteilung ist. Aber es steht ja drin, dass die Gesellschafter TSV München von 1860 e.V. und Hamm International Limited demnächst eine geeignete Nachfolge bestellen wollen. Da steckt dieses gemeinsam drin, was wir eigentlich immer wieder diskutieren. Und es wäre wünschenswert, ich glaube noch nicht dran. Also alleine über die letzten Jahre. Aber wenn das wirklich so ist, dass die Geschäftsführung oder dass die beide Gesellschafter da diese gemeinsam beschlossen haben, die Abberufung von Oliver Müller, und jetzt auch gemeinsam suchen nach einem Nachfolger, das ist eigentlich, so doof es jetzt klingt, das ist zu schön, um wahr zu sein, wenn dem jetzt wirklich so, wenn da das so folgen würde. Es ist einmal mehr eine Chance, tatsächlich. Ja. Und dann würde man aus dieser Thematik sogar wahrscheinlich gestärkt rausgehen. Aber nochmal, ich glaube halt nicht dran.
Chance Nummer 356, die man dann vertun kann. Ja. Grob geschätzt.
Sorry, es war jetzt wirklich ein langer Monolog, aber es waren so viele Gedanken, die ich da gerade hatte.
Ja, in dem Fall hätte ja Oliver Müller dann doch noch eine sehr wichtige Rolle gespielt, nämlich, dass er mit seiner Art und Weise die Geschäfte zu führen, beide Gesellschafter geeint hat in der gemeinsamen Ablehnung des Geschäftsführers.
Ja.
Muss man ihm fast wieder dankbar sein. Nein, also die Vakanz ist da, Geschäftsführer Finanzen gibt es nicht, Flo, du hast es angesprochen, Christian Werner ist kein Finanzexperte, von dem her erübrigt sich die Diskussion, ob es einen zweiten Geschäftsführer braucht. Braucht es auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wer da kommen wird. Und Oliver Müller, ich glaube, dass er einfach, ich habe ihn die persönlich kennengelernt, ich bin aber schon, ja, was man so gehört hat, ich glaube, dass er zu sehr die Axt im Walde war, auf der Geschäftsstelle auch. Hat er da, was man so hört, auch Tabula Rasa gemacht im Sommer, was so auch Verwaltungsstellen anging, Pressearbeit und so weiter und so fort. Das Backoffice, wie es so schön heißt. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Natürlich musst du schauen, wo du sparen kannst, aber an Menschen zu sparen ist erstmal, weiß ich nicht.
Schwierig.
In diesem Ausmaß zumindest schwierig. Natürlich musst du analysieren und sagen, braucht es die Stelle wirklich? Und wenn man zu dem Schluss kommt, nee, braucht es nicht, dann muss man halt die Konsequenzen daraus ziehen. Aber aus reinem Aktionismus erstmal ein paar Leute rausschmeißen, schwierig. Da machst du halt erstmal Feinde und das, wenn dann die Ergebnisse nicht stimmen oder du dir noch irgendwelche Fehler in der Berechnung des Etats leistest, dann stolperst du halt darüber. Das ist ihm jetzt zum Verhängnis geworden.
Was ganz interessant ist, vor knapp 2 Wochen hat Oliver Müller auf LinkedIn, da ist ja vielleicht der ein oder andere von euch auch vertreten, bei diesem sozialen Netzwerk für Berufe, sage ich jetzt mal, hat er vor 2 Wochen noch so Einblicke gegeben in seine Arbeit bei 60, dass er sich jetzt zum Beispiel mit Martin Gräfer getroffen hat, dann mit Michael Sporrer, ich glaube SPD vom Bezirksausschuss unter Giesing. Er hat sich mit Leuten von 60er.de getroffen. Also hat wirklich so ein wie vielfältig 60 ist und was so seine nächsten Schritte sind. Das war halt vor 2 Wochen, wenige Tage später, wenn man das runterrechnet, war das Thema 60 beendet. Seitdem hat er genau eine Sache auf LinkedIn gemacht und wenn wir das jetzt hier aufnehmen, war es glaube ich gestern oder vorgestern. Er hat etwas geteilt und zwar ein Jobangebote von Preußen Münster. Hat er geteilt.
Ah ja. Na gut.
Also quasi offene Stellen bei Preußen Münster. Können wir mal kurz gucken, welche Stellenausschreibungen.
Hat den Bewerben-Button mit dem Teilen-Button verwechselt wahrscheinlich.
Möglich. Also in Festanstellung sucht Preußen Münster gerade einen Redakteur für Medien und Kommunikation. Für Buchhaltungsassistenz glaube ich jetzt da? Beides eher, weiß ich nicht. Aber auch sportliche Leitung, Leistungszentrum, LZ. Über die Aushilfsstellen, glaube ich, da ist jetzt nichts dabei. Werkstudent im EV wohl eher nicht. Facility Manager auf Minijob-Basis, glaube ich, jetzt auch eher nicht. Und Minijobs am Spieltag.
Vielleicht ist ja die Stelle
nicht
von ihm schon rausgenommen und er teilt es nur, weil er da schon vorgestellt wird.
Ja, alles möglich. Also das ist vielleicht so als kleine Seitbeobachtung.
Ja, die Beobachtungen von Oliver Müller halten sich in Grenzen. Also kann ich zumindest sagen, ich habe mir kein wirkliches Bild von ihm machen können. Bei mir sind eigentlich auch nur die markigen Zitate hängen geblieben. Das war teilweise schon echt ein bisschen drüber, muss man sagen, in manchen in manchen Aussagen. Zum Beispiel hat er auch gesagt, lieber nehme ich mir den Mars zum Ziel und lande beim Jupiter, als dass ich den Mond anpeile und nicht aus der Welt rauskomme. Wow. Also ja, ist okay.
Da hast aber, du was für dein Leben gelernt.
Ja.
Ja, aber tatsächlich lernst du ganz viel fürs Leben.
Ja.
Also nochmal, vielleicht das Stichwort immer Kommunikation, das war jetzt auch nicht unbedingt die Glanzleistung von 60. Und
da würde mich die internen Abläufe interessieren.
Ja.
Das, also ich meine, dass du da Wort für Wort prüfen musst in so einem Fall und gerade Arbeitsrechte und so schwierig, aber dass du über eine Woche brauchst, nachdem die Meldung zum ersten Mal rausging. Ich glaube, die Bild ist ja dann irgendwann vorgeprescht, nachdem alle Medien in München das eigentlich schon wussten, aber 60 noch Zeit geben wollten, das dann selbst zu kommunizieren, hat die Bild irgendwann gesagt, nee, jetzt warten wir nicht mehr, jetzt hauen wir es raus. Und dann vergeht nochmal fast eine Woche oder gut eine Woche sogar, ich weiß es gar nicht, den Ablauf habe ich jetzt nicht mehr ganz vor Augen, bis dann der Verein tatsächlich offiziell reagiert. Was da in diesen Tagen dazwischen passiert ist, das würde mich echt interessieren.
Ich möchte da ganz deutlich sagen, ich nehme da die Kritik, die wir da üben und die da geübt werden muss, da nehme ich übrigens die Pressestelle mit raus. Weil das sind diejenigen, die es dann umsetzen.
Die formulieren
müssen.
Sie
aber
nur
und, die formulieren es aus und die müssen es nach außen hin vertreten.
Ja.
Und ich glaube, kennen alle so ein bisschen die Leute, die da arbeiten und da ist die Kommunikation auf anderer Ebene. Ne? Also bis das grüne
Fall,
Licht
ja.
kommt,
ja.
geh hinaus. Da passiert viel. Und das ist das letzte Stück der Kette, das dann quasi die Veröffentlichung auf den Weg bringt. Deswegen würde ich die Pressestelle und die Pressekollegen dort in der Medienabteilung, die würde ich da rausnehmen. Die müssen es nach außen hin vertreten und erst wenn die halt grünes Licht bekommen, dann geht so eine Meldung raus. Also die Kommunikationskritik ist da woanders in dieser Profifußballfirma angesiedelt.
Ja. Ja. Ja, schauen wir, wie es weitergeht. Ich glaube, das Thema können wir zumachen. Das Kapitel Oliver Müller ist zu, nach sehr kurzer Zeit bei 60. Mal schauen, welch anderes Kapitel aufgeht auf der Geschäftsführerposition. Wir werden es frühzeitig erfahren. Im Zweifel aus der Bild.
Wobei sich die nicht mehr so viel mit 60 beschäftigt im Normalfall.
Stimmt, ja. Das
ist weniger geworden.
Trotzdem aber immer wieder exklusive Infos haben. Das ist eine Eigenheit der Bild. Oder sie verkaufen Infos oder Gerüchte als exklusive Infos. Und naja, egal. Brauchen wir das Thema nicht aufmachen, was die Bild und ihr Journalismus angeht. Anja, Flo, habt ihr noch Shortcuts, die ihr ansprechen wollt? Ich nämlich nicht. Flo, du schon.
Ich schon. Eine schöne Beobachtung. Was ich wirklich als schönes Thema oder kleines Thema schön finde, und da gucke ich auch Anja, unser Wiesenherz in dieser Runde. Es war ja wieder die klassische Angermeier-Trachteneinkleidung, die es ja seit, glaube ich, 11 Jahren mittlerweile bei 60 gibt, das mit Angermeier zusammen. Und erstmals waren die Löwinnen mit dabei, also auch die Frauenfußballmannschaft der Löwen war mit dabei. Man hat eine gemeinsame Einkleidung vorgenommen und das finde ich ein ganz, ganz tolles Signal. Wir hatten die Löwinnen ja schon ein paar Mal hier bei uns zu Gast. Wir sind uns ja einig, dass das eine tolle Pionierarbeit tatsächlich ist, die da geleistet wird, weil das eben nicht Hauruck-mäßig ist, sondern es ist aus dem e.V. heraus selber entstanden, auch aus der Kurve auch heraus entstanden. Gerne nochmal die Folgen nachhören, immer wieder spannend, auch im Nachgang nochmal zu hören. Und ich finde es ein starkes Signal, dass man da gesagt hat, hey, wir schicken Burschen und Madeln gemeinsam hin.
Mhm.
Erstens gibt's schöne Bilder. So doof das jetzt klingt, gehört auch dazu, aber auch so ein bisschen als Signal, hey, schaut mal, was sich bei uns tut und wir respektieren das und da muss man ganz deutlich sagen, es ist ja auch so, nochmal, der Frauenfußball gehört nicht zur Profi-KGAA, das ist im e.V. angesiedelt und dass man da beide Mannschaften oder Abhandlungen von beiden Mannschaften hinschickt und das gemeinsam umsetzt, finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Ich wünsche mir wirklich, dass wir da bei passenden Gelegenheiten öfters auch Frauen und Männer gemeinsam bei solchen Terminen sehen.
Ich glaube nur, um das mal, ich habe mir da ewig keine Gedanken gemacht. Ich kenne dieses Foto vor der Angermeier-Filiale und tatsächlich waren da ja nur 6 Spielerinnen drauf. Das war für mich auf den ersten Blick, obwohl ich ja 1, 2 von denen kenne. Ich habe es geöffnet, habe es gesehen und habe mir gedacht, ah, schau mal, das sind die netten Einkleidedamen von Angermeier selbst.
Hm.
Mir ist bewusst, die arbeiten alle und dieser Termin ist unter der Woche, aber eigentlich musst du den besser wahrnehmen. 6 Mädels und der Rest an Burschen von den Löwen, da ist das Verhältnis ein bisschen falsch, dass du dir das, wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich.
Es hätte mehr sein müssen, weil sie gehen tatsächlich, ich habe es gerade auch geöffnet, sie gehen auf jedem Bild einfach unter. Und dann wäre das Kollektiv viel schöner gewesen.
Verstehe ich.
Gemeinsam. Ja.
Ich sehe den Punkt auch, Anja, aber...
Ich finde das Dirndl aber schön, weil es sehr, sehr, sehr schlicht ist.
Ja, ich sehe den Punkt auch tatsächlich, den Punkt, den du angesprochen hast mit Arbeitszeit, weil das sind ja keine Profis, das sind ja alles, die machen das in der, die spielen für 60 tatsächlich in ihrer Freizeit und da ist auch ganz, ganz, ganz viel auf ehrenamtlicher Basis. Aber ich sag mal, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. In dem Video, was gemacht wurde, kommen ja die Löwinnen aber auch verstärkt zu Wort, Gott sei Dank. Also es ist heute, ich glaube, heute am heutigen Dienstag ist dieses Video rausgekommen. Dieses Sponsorenvideo, das ist, da kommen ja Löwen und Löwinnen gemeinsam zu Wort. Du hast, glaube ich, im Rahmen dessen, was möglich ist, was Gutes rausgeholt. Klar, man könnte es noch größer machen. Bin ich komplett dabei. Aber ich finde, der Anfang ist gemacht und der ist gut.
Und es wird ja nicht die letzte Wieseneinkleidung sein und für nächstes Jahr kann man dann die Schlüsse draus ziehen aus den Erkenntnissen dieses Jahres.
Aber bei dieser Einkleidung können wir mal darüber reden. Es werden doch immer nur die neuen Spieler eingekleidet. Die Tracht ist seit x Jahren die gleiche. Also die Alten kommen ja immer gar nicht mehr. Und aber tatsächlich laufen ja die ganz alten Spieler, die gar nicht mehr da sind, die laufen ja in der gleichen Tracht rum, wenn du guckst.
Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß
deswegen, wenn die Frauen nur wieder 5 neue holen nächstes Jahr, sind auch wieder nur 5 da. Nur dieses Jahr waren extrem viele Spieler da bei uns, männlich gesehen.
Es gibt ja auch keine Alten mehr.
Ja, ist richtig. Ich weiß, von vor ganz, ganz vielen Jahren hat ein Spezl von mir eine Löwentracht bei Angermeier, oder war es noch der Vorgänger, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, abgestaubt, die halt dann noch übrig war oder die zurückgegeben wurde. Also der hat dann eine Löwenlederhosen abgestaubt, bin ich sehr neidisch, muss ich sagen.
Aber es gab auch mal diese Löwenlederhosen zu kaufen.
Ja, ja, gibt es glaube ich immer noch, oder?
Ja, es gibt sie definitiv auch irgendwie zu kaufen.
Mhm. Ja. Also bei ihm weiß ich sicher, weil da hat der Verkäufer gesagt, ja, das ist von der Mannschaft gewesen.
Ja.
So schön wie sie ist, andere Lederhosen sind noch schöner.
Tatsächlich. Na gut.
Ja, können wir das Geheimnis wieder lüften, Anja, du wirst auch dieses Jahr auf der Wiesn für München TV unterwegs sein. Also während der Wiesn wird man dich eher auf der Wiesn treffen, als an diesem Stammtisch wahrscheinlich, aber gucken wir mal, vielleicht ist ein
Intermezzo möglich. Außer wir verlegen den Stammtisch vormittags.
Auf die Wiesn.
Auf die Wiesn.
Okay. Oder auf die Wiesn. Das geht auch.
Das wäre geil. Wobei es akustisch ein bisschen schwierig wäre aus bekannten Gründen.
Ja.
Naja, ist noch ein bisschen hin bis zur Wiesn. Viel kürzer ist die Zeit bis zum nächsten Heimspiel. 60 zu Hause gegen Dresden. Ein Kracher der dritten Liga. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Wir freuen uns drauf. Ich glaube, da spreche ich für alle drei an diesem Stammtisch. Wir freuen uns, dass es weitergeht nach der Länderspielpause. Und wir hoffen auch, dass ihr euch freut. Und auch auf Folge 156, die kommt nämlich nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. Bis dahin bleibt's Löwenslang, weiß-blau. Ciao.